Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin so dankbar, dass wir in dieser Corona-Krise das Internet haben, wo wir Pfarrpersonen können unsere Predigten ins Netz stellen können, weil ja Gottesdienste im Moment nicht möglich sind. So sind unsere Predigten sogar einem viel grösseren Publikum offen und werden sogar noch von mehr Leuten gehört, als wenn sie nur im Gottesdienst gehalten werden. Gott sei Dank ist also die Corona-Krise nicht zum Beispiel vor 20 Jahren oder früher ausgebrochen, weil dann hätten wir nie die technischen Möglichkeiten gehabt wie heute. Trotzdem möchte ich einwenden, dass Gottesdienste im Netz, also digital, nicht die gleiche Qualität hat wie analog, also wie in einem Live-Gottesdienst. Schon lange vor der Corona-Krise ist nämlich schon der Gedanke gekommen, wieso es überhaupt noch Kirche braucht. Wir haben ja das Internet, wo wir uns geistlich verbinden können. Darum stelle ich die Frage, ist es ein Christsein ohne Kirchengemeinde, ist das möglich, aber sinnlos oder unmöglich und unsinnig oder möglich und sinnvoll? So klar ist die Antwort nicht jedem. Geht es nicht auch ohne? Lukas, der Autor der ersten Kirchengeschichte, würde wohl sagen, ein Leben ohne Kirchengemeinde ist unmöglich und völlig sinnlos. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 37 bis 47. Sie bricht über die erste Kirchengemeinde. Als sie dies hörten, trafen sie mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus sagte zu ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Ja, man sagt dieser Kirche auch Tourgemeinde, kurz nach Ostern, kurz nach Himmelfahrt, kurz nach Pfingsten. Das ist der erste Atem der Kirche, noch spürbar die Anfänge. Und der Lukas erzählt davon nicht nach dem Motto: Ach, wie schön ist das alles damals gewesen. Er erzählt es nach dem Motto: Liebe Leute, das hier, das ist der Normalfall, so soll es sein und so kann es werden. Zuerst möchte ich darüber einen Überblick geben und nachher eine Pointe. Mit meinem Überblick möchte ich versuchen, im Geheimnis dieser ersten christlichen Kirchengemeinde ein bisschen auf die Spur zu kommen. Vielleicht hilft es uns ja, wenn wir uns fragen, wie wir etwas von dieser Begeisterung und Dynamik erleben können, die diese Kirchengemeinde ausgezeichnet hat. Das, was man als erstes wahrnimmt, ist das Wachstum dieser Kirchengemeinde. Sie wächst, sie schrumpft nicht. Es kommen Menschen hinzu, lassen sich taufen und werden Teil dieser Kirchengemeinde. 3000 an einem Tag, schreibt Lukas. Täglich passiert so etwas, fügt er später dazu. Aber das ist nicht das innerste Geheimnis dieser Lebendigkeit. Da steckt etwas anderes dahinter. Die Kirchengemeinde war bekannt für ihre Grosszügigkeit und Fürsorge. Da hatte keiner Hunger. Da wurde geopfert und gespendet worden. Irgendwie waren die Menschen frei von Gier. Sie kleben nicht an ihrem Besitz. Es sind damals viele nach Jerusalem gekommen und die mussten versorgt werden. Und ganz unaufgeregt haben sich die Sachen geregelt. Da ist schon mal ein Grundstück verscherbelt worden, weil die Reicheren für die Ärmeren gesorgt haben. Man liest nichts davon, dass das irgendwie angeordnet ist worden. Es ist einfach passiert, wie von selber. Und das hat den Eindruck bei den Menschen in der Stadt gemacht. Ja, sogar von Ehrfurcht ist die Rede. Was ist das für eine ungewöhnliche Gemeinschaft? Der Ruf der Urgemeinde war vom Fenster. Und das hat sicher geholfen, damit sich so viele der Kirchengemeinde angeschlossen haben. Aber das ist nicht das innerste Geheimnis dieser Lebendigkeit. Da steckt noch etwas anderes dahinter. Ihre Hilfsbereitschaft hat in ihrer intensiven Gemeinschaft gewurzelt. Sie hatten alle Sachen gemeinsam. Sie waren täglich beieinander. Sie waren beständig, einmütig. Sie haben zusammen voller Freude gegessen. Und ihre Herzlichkeit war nicht aufgesetzt. Da ist nichts bemüht, keine heuchlerische Freundlichkeit. Da ist echt authentisch, sagen wir heute. Oder sie waren einfach gerne beieinander. So viel es gegangen ist, die Küche ist nicht kalt worden, es hat nach frischem Brot geschmeckt und es hat nach fröhlichem Schwätzen gedönt. Man hat begierig auf das gehört, was die Apostel von Jesus erzählt haben und hat so das Leben eines Jüngers kennengelernt. Man hat viel und erwartungsvoll gebetet. Aber das ist nicht das innerste Geheimnis dieser Lebendigkeit. Da steckt noch etwas anderes dahinter. Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft haben sehr persönliche Entscheidungen gewurzelt. Wer hier mitmacht, der hat eine Wahl getroffen. Wer hier dabei ist, der ist es nicht, weil es halt Tradition ist. Wer hier dabei ist, der hat seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Buss heisst das. Ab jetzt soll gelten, was Jesus sagt, was er gut findet, das will ich gut finden, wovor er mich warnt, das will ich lassen. Buss ist mehr als ein bisschen christliches Gedankengut zu übernehmen. Buss ist ein Wechsel von der persönlichen Lebensregierung. Das zeigt auch die Bedeutung der Taufe. Mein altes Leben sinkt ins Grab, ich fange neu an und folge dem Weg vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Ich weiss, mir ist vergeben. Ich bin mit Gnade beschenkt. Ich muss mir nie wieder meinen Wert erkämpfen oder verdienen. Aber das ist noch nicht das innerste Geheimnis dieser Lebendigkeit. Da steckt noch etwas anderes dahinter. Die Apostel haben wie verrückt predigt. Sie haben auf der Straße predigt, auf Plätzen, in Synagogen, in Häusern und Schulen und im grossen Tempel. Sie haben von Jesus predigt, von seinem Lebensweg, seinen Worten und Taten, seinem Leiden und Sterben für uns, an unserer Stelle und zu unseren Gunsten. Sie haben predigt, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ja, sie haben predigt, dass Jesus der Herr ist, öffentlich, mutig und mit erheblichem Risiko. Man hat sie nicht können mundtot machen. Sie sind dafür im Gefängnis gelandet, regelmässig. Man hat sie versucht zu bedrohen oder zu bestechen. Das hat nichts genützt gegen diese Prediger. Und die Menschen haben zugelassen. Sie haben gespürt, das geht mir an. Hier geht es um mein Leben. Das ist wichtig. Die Worte sind eingedrungen in Verstand und Herz. Sie haben sie nicht mehr losgelassen. Was sollen wir denn machen, fragen sie. Und die Apostel geben eine klare Antwort. Kehret um und lasst euch taufen. Aber das ist nicht das innerste Geheimnis von ihrer Lebendigkeit. Das innerste Geheimnis ist das. Hinter allem steckt Gott. Der Lukas knüpft das ja alles an die Geschichte vom Pfingstfest an. Sie haben so lange gewartet und gebetet. Sie haben ein Versprechen von Jesus gehabt. Ihr werdet, so hat er ihnen beim Abschied zugesagt, ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein und es wird Jerusalem anfangen und es geht weiter bis ans Ende der Welt. Auch bis nach Safenwil, auch in Kanton Aargau. Und dann ist der Heilige Geist tatsächlich gekommen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. So denkt sich der Lukas Kille. So lebt in Apostelgeschichte 2 gemeint. Das war der Überblick gewesen. Und jetzt kommt die Pointe. Der Lukas hat nämlich hier etwas Einzigartiges geschaffen. Er hat ja schon die Geschichte von Jesus zu Ende erzählt, sollte man meinen. Geburt, der kleine Kindheit, 30 Jahre Schweigen, der 3 Jahre Wanderprediger, Provokateur, Freund der Sünder, Lehrer von einer Jüngergruppe, aber nicht ganz, auch von engagierten Frauen, am Ende Verhaftung, Justizmord, Auferstehung, leeres Grab, Rückkehr in die Welt von Gott. Fertig, oder? Der Evangelist Matthäus sagt fertig. Der Evangelist Johannes sagt fertig. Der Evangelist Markus sagt fertig. Der Evangelist Lukas sagt, ich habe da noch etwas. Ja, was denn? Wie alles weitergegangen ist? Und was bitte geht weiter? Die Geschichte von Jesus geht weiter. Und wie, das ist jetzt die Pointe, die Geschichte von Jesus geht weiter als die Geschichte der Kirche. Fragt mir den Lukas, was kommt denn jetzt noch, sagt der Kirchengemeinde? Fragt mir den Lukas, wo finde ich denn heute Jesus, sagt der in der Kirchengemeinde? Fragt mir den Lukas, wie wir ein erfülltes, fruchtbares, sinnvolles Leben führen können, dann fällt ihm nur ein in der Kirchengemeinde. Fragt man den Lukas, ob ein Leben ohne Kirchengemeinde möglich und sinnvoll ist, sagt er, sicher nicht. Die Geschichte von Jesus ist noch nicht fertig. Er lebt. Und er lebt unter uns so, wie es der Dietrich Bonhoeffer zugespitzt hat. Christus als Gemeinde existierend. Diese Kirchengemeinde von Jesus ist real, ganz wirklich, ganz gärt und ganz tatsächlich, ganz körperlich Fleisch. Warum ist das wichtig? Weil wir das für das Christenleben brauchen. Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern. Das erste Beispiel: Kirchengemeinde ist Körper. Anders gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen der digitalen und der realen Welt. Warum ist das wichtig? Wir führen ja in unserer Zeit Debatten, ob eigentlich der Unterschied zwischen realer und digitaler Welt nicht Unsinn ist, längstens überwunden, weil er immer mehr zusammenwächst, was wir früher noch unterschieden haben. Können wir nicht auch digital zusammen sein? Also im Internet beten, digital verbunden sein als Netzgemeinschaft, jenseits analoger Beschränkungen? Wirkt der Heilige Geist nicht auch durch Facebook und WhatsApp? Warum ist das noch wichtig, wo uns doch die digitale Technik immer mehr auf den Leib rückt, ja, in den Körper einwandert, mit uns verwachst? Einige junge Leute scheinen das Handy an der Hand festgewachsen zu sein und einige leben immer mehr in digitalen Beziehungen, verknüpft mit vielen anderen auf der Welt. Und sie kommunizieren nur noch, indem sie anderen schreiben. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde das alles faszinierend und begeisternd. Ich freue mich, wenn ich zum Beispiel Ferienbilder von Freunden und Bekannten bekomme auf dem Handy und so weiter. Ich finde es auch faszinierend, an das Wissen von der Welt jederzeit heranzukommen und mit vielen einfach so zu kommunizieren zu können, mir überall den Weg zeigen zu lassen im Auto und jederzeit über das Weltgeschehen im Bild zu sein und aktuelle Wetterberichte anschauen zu können. Und jetzt in der Corona-Krise besonders, weil wir ja so gut miteinander können kommunizieren. Aber ich weiss auch, das ist nicht genug. Weil man kann niemand digital tröstend in den Arm nehmen. Oder jemand ist verliebt und dann gibt es ein Paar daraus. Es ist doch ein Unterschied, wenn man sich als Paar nur im Internet austauscht oder real austauscht bei einem feinen Abendessen im Kerzenlicht. Dabei verspricht uns die digitale Technologie drei Sachen. Du kannst Aufmerksamkeit auf alles richten, was du gerade willst. Du wirst immer gehört, du bist nie allein. Es ist der Schrei von unserer Seele nach Gemeinschaft. Du wirst immer gehört, du bist nie allein. Du findest überall Aufmerksamkeit. Aber wir opfern wirkliche Gespräche für ein paar Informationen. Wir bekommen da die Illusion von Gemeinschaft und einen Preis, wahre Freundschaft zu opfern. Wachsen, tiefe gewinnen, sich entwickeln können Menschen, aber nur in den langen, anstrengenden Gesprächen mit anderen. Da wachsen Mitgefühl, Anteilnahme, robuste Konfliktfähigkeit, Lehren, Entdecken, sich und andere, tiefe Verbundenheit. Gottes Idee von einem guten Leben ist ganz lieblich und darum gehört zu seinem Plan, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, die Idee, jeder nicht allein, jeder viel mehr am realen Tisch vom Herrn zusammen mit anderen. Der Lukas und viele nach ihm haben gegen alle Liebverrechter von der Weltgeschichte daran festgehalten, die Kirchengemeinde ist real, lieblich, irdisch, an einem Tisch versammelt. Wirkliche Beziehungen, Augen, die mich anschauen, eine Hand, die mich berührt, echte Beziehungen, herausfordernd, anstrengend, kompliziert, konfliktoffen, ein Kraftakt und doch, unsere Seele schreit danach. Gottes Geist schafft darum immer das Liebliche. Das digitale Abendmahl ist immer noch eine ebenso gespenstige Sache wie eine Taufe im Internet. Als Gott beschlossen hat, die Welt zu retten, hat er keine Message geschickt und keinen Plagg begründet. Er ist selber gekommen. Er ist Fleisch und Blut geworden. Er ist blutig gestorben und lieblich auferstanden. Und er hat die Kirche gegründet. Wir brauchen das. Da passieren all die Sachen, von denen wir eben gehört haben. Das ist die erste überlebenswichtige Aussage. Die anderen brauchen wir ebenso. Die Kirchengemeinde, von der Lukas immer redet, diese Kirchengemeinde ist real. Sie besteht aus realen Wesen. Weil anders als in der digitalen Welt, die ich kontrollieren kann, gibt es in der realen Kirchengemeinde auch die anderen, die ich mir nicht ausgesucht habe, die anstrengend sind, die anders denken, die keinen Fußball gern haben und vielleicht nicht einmal Humor, die mich stören, weil sie nicht einfach machen, was ich will, die lästig sind, weil sie auch Bedürfnisse haben, die Schwächen zeigen, oder dieser stärker mehr vom Podest stossen, weil sie besser singen, besser aussehen und ein schönes Handy besitzen. In der Kirchengemeinde sind auch die anderen. Die Kirchengemeinde ist mehr als ein spirituelles Schunkeln zu gefühlsvoller Schlagermusik, bei der wir uns alle so eins fühlen. Die Kirchengemeinde ist mehr als Würstchen grillen mit Freunden. Die Kirchengemeinde ist mehr als ein Verein mit Gleichgesinnten. Die Kirchengemeinde ist mehr als eine Serviceagentur für religiöse Dienstleistungen. Die Kirchengemeinde ist der Ort, wo der Heilige Geist Menschen sammelt, denen das Wort von Jesus ins Herz gefahren ist, wo eine Wahl getroffen haben und sich taufen haben lassen, die nachher den Reichtum von Gemeinschaft entdeckt haben. Und darin steckt dieses Geheimnis. Hier in der Nähe von Jesus wird der Schaden geheilt, die Spaltung überwunden, der Graben überbrückt und mein einsames Ego von all den anderen einsamen Egos trennt. Ich muss da durch, dass der andere anders ist, dass der andere anstrengend ist, dass es mühsam ist mit ihm. Und das ist es, was uns Jesus schenkt. Eine Gemeinschaft von den Anstrengenden, den Schuldigen, den Schwierigen, den Belasteten am Tisch vom Herrn. Aber dahinter steckt etwas, wonach unsere Seele schreit. Hier darf ich sein, auch ich, so wie ich bin. Und Jesus sagt, mein Leib für dich, mein Blut für dich. Und neben mir steht der andere, Jesus gibt sein Lieb für ihn, hat sein Blut für sie vergossen. Das ist Gnade. Und wir rennen nicht auseinander. Jesus hat einmal gesagt, mit besten Freunden gut klarkommen ist Kinderspiel. Das können auch die Heiden. Er baut eine Gemeinschaft aus den Schwierigen und Verschiedenen. Eine Gemeinschaft aus Vergebung. Eine Gemeinschaft, die Respekt übt, Konflikte austreibt. Nicht einfach alles duldet, aber alle duldet. Eine Gemeinschaft, in der all ihre Sprache reden. Und sich doch verstehe. Amen.